Willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Du hast uns ja Quellen geschickt, die fordern uns echt heraus. Es geht um unser Verhältnis zu Tieren, die industrielle Tierhaltung und dieses Konzept Speziesmismus. Wir haben da Notizen zum Film Dominion, teilweise echt heftig, muss man sagen, und dann philosophische Texte, die unsere Ethik hinterfragen. Unsere Mission heute. Wir wollen mal schauen, was sind so die Kernargumente? Wo gibt's vielleicht Widersprüche? Und wie halten eigentlich die Rechtfertigungen für unseren Umgang mit Tieren diesen ethischen Fragen stand? Okay, lass uns mal reingehen. Fangen wir vielleicht mal mit einer Sache an, die immer wieder kommt in den Quellen. Wie rechtfertigen wir eigentlich Massentierhaltung? Oft heißt es ja, das ist normal, das ist notwendig. Oder halt die Idee, Tiere seien uns unterlegen, weniger intelligent oder so. Und spannend ist ja, die Texte sagen sofort, Moment mal, solche Argumente, die kennen wir doch. Die klingen historisch ähnlich wie die für Sklaverei oder Diskriminierung von Menschen. Das wirft natürlich direkt Fragen auf.
Genau. Und das führt ja auch zu diesem krassen Widerspruch, den die Quellen aufzeigen. Auf der einen Seite unsere Haustiere, Hund, Katze, da fühlen wir mit, ja, sehen Persönlichkeiten. Aber bei den Tieren für Essen, Kleidung, Unterhaltung, da sprechen die Quellen von einer Tendenz, die quasi zu Objekten zu machen. Vieh, Produktionseinheiten. Für die gelten dann oft nicht mal dieselben Tierschutzgesetze wie für Haustiere. Und die Rechtfertigung läuft dann oft auf sowas raus wie, naja, menschliche Überlegenheit. Motto, wir können's, also dürfen wir es auch. Macht schafft Recht sozusagen.
Ja, und die Notizen zu Dominion, die werden dann sehr konkret. Das ist teilweise echt schwer zu lesen. Es geht um Probleme quer durch die Industrien. Extreme Enge zum Beispiel, die führt zu psychischem Stress, zu Aggressionen. Dann schmerzhafte Eingriffe wie Schwanzkopieren bei Ferkeln oder Schnabelkürzen bei Küken, oft wohl ohne Betäubung, und immer wieder Probleme bei der Schlachtung. Vergasung mit CO2 wird als schmerzhaft beschrieben wie Ersticken oder Lungenbrennen. Oder Bolzenschuss, Elektrobetäubung, die wirken anscheinend nicht immer zuverlässig, gerade bei größeren Tieren oder Sauen.
Richtig. Und dieses Muster, das zieht sich, laut den Quellen, durch ganz verschiedene Bereiche. Nicht nur Schweine und Hühner, wo übrigens bei den Hühnern ja die männlichen Küken oft direkt getötet werden, Millionen pro Jahr, weil sie keine Eier legen. Sondern das geht weiter bei Puten, die teils so überzüchtet sind, dass sie sich kaum noch natürlich fortpflanzen können. Enten in überfüllten Hallen. Milchkälber, die ganz früh von den Müttern getrennt und dann als Nebenprodukt zerschlachtet werden. Rinder, bei denen die Betäubung versagt. Es geht um Transportqualen, zum Beispiel für Leder nach Indien. Um Praktiken im Rodeo, bei Pferderennen. Die industrielle Fischerei mit riesigem Beifang. Überfischung. Pelzfarmen für Kaninchen und Nerze, sogar Lebendrupf wird erwähnt. Windhundrennen mit Verletzungen und Tötungen. Und selbst die Haltung in Zoos und Meeresparks wird kritisch gesehen. Stichwort Zoozose, also Verhaltensstörungen durch die Gefangenschaft.
Puh, das sind echt, bedrückende Einblicke. Lass uns mal kurz durchatmen. Wie versuchen denn die philosophischen Texte, die du uns geschickt hast, da irgendwie eine ethische Orientierung reinzubringen?
Also die führen einen ganz zentralen Begriff ein. Speziesismus. Das meint im Grunde Diskriminierung allein aufgrund der Artzugehörigkeit. Ähnlich wie man von Rassismus oder Sexismus spricht. Und die Texte stellen dann diese ziemlich provokante Frage, wenn wir sagen, okay, Intelligenz oder bestimmte Fähigkeiten entscheiden über den moralischen Wert. Was ist dann mit Menschen, die diese Fähigkeiten vielleicht noch nicht haben, wie Säuglinge, oder nicht mehr haben, wie Menschen mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen? Das ist dieses Argument der überlappenden Spezies.
Moment mal, aber da würden doch viele sagen, Tiere sind eben nicht wie Menschen. Der Vergleich hinkt doch total. Wie gehen die Texte denn damit um?
Ja, genau, darauf zielt das Argument ja ab. Wenn wir innerhalb unserer eigenen Spezies nicht sagen würden, okay, jemand mit einem geringeren IQ hat weniger Recht auf Leben oder Schutz vor Leid, warum ziehen wir dann genau diese Grenze zwischen Mensch und Tier? Die Texte argumentieren, das eigentlich relevante Kriterium für moralische Berücksichtigung, das ist nicht die Art, nicht die Intelligenz, nicht mal unsere Beziehung zu einem Wesen, sondern Empfindungsfähigkeit. Also die Fähigkeit, Leid und Freude zu empfinden. Kann ein Wesen positiv oder negativ beeinflusst werden? Kann es Wohlbefinden erfahren oder Schmerz erleiden? Das ist die Kernfrage, um die es da geht.
Verstehe. Und die Texte bringen dann auch verschiedene Ethikansätze ins Spiel, oder? Sowas wie Utilitarismus hast du erwähnt.
Genau. Zum Beispiel Utilitarismus, der fragt, maximieren wir das Glück und minimieren wir das Leid für alle empfindungsfähigen Wesen? Und da argumentieren die Quellen ziemlich klar. Die aktuelle Tiernutzung verursacht wahrscheinlich weit, weit mehr Leid, als sie Nutzen stiftet. Kurz erwähnt werden auch der negative Konsequentialismus, der fokussiert sich nur darauf, Leid zu vermeiden. Und die Tugendethik, die fragt eher, ist es eigentlich charakterlich gut, ist es tugendhaft, wenn wir schwächere Wesen so systematisch ausbeuten?
Und dieses Argument, das war doch schon immer so. Das hört man ja auch oft.
Ja, das weisen die Texte als ethische Begründung komplett zurück. Wieder der Vergleich. Sklaverei, Frauenunterdrückung, das war auch mal normal oder immer so. Sie betonen auch, es geht nicht darum, ob etwas nur lebt, wie eine Pflanze zum Beispiel. Das ist eher Biozentrismus. Sondern ob es empfindungsfähig ist, also Schmerz und Freude erleben kann. Weil nur dann kann einem Wesen auf eine Weise geschadet werden, die für das Wesen selbst eine Bedeutung hat, die es negativ erlebt. Eine der Quellen, und das fand ich interessant, interpretiert übrigens die Genesis im Alten Testament, also die Schöpfungsgeschichte, als eine Art Freibrief zur Herrschaft des Menschen über die Tiere und auch zum Fleischverzehr. Das steht natürlich in starkem Kontrast zu den anderen ethischen Argumenten.
Mhm. Was heißt das jetzt alles für dich, wenn du das so zusammensiehst? Wir sind jetzt durch ziemlich harte Beschreibungen gegangen, auch durch komplexe ethische Fragen. Es scheint ja so eine tiefe Spannung zu geben. Einerseits unsere Fähigkeit zur Empathie, zumindest mit manchen Tieren, unseren Haustieren zum Beispiel, und andererseits diese systematische Nutzung, ja Ausbeutung anderer Tiere, die wir oft mit Gewohnheit, angeblicher Notwendigkeit oder eben Überlegenheit rechtfertigen.
Letztlich fordern dich die Quellen zu einer gewissen Konsistenz auf. Wenn wir Empfindungsfähigkeit als Maßstab ernst nehmen, also diese Fähigkeit zu leiden oder eben auch zu gedeihen, wie müssen wir dann die Praktiken bewerten, die da beschrieben werden? Und der Vergleich mit historischen Ungerechtigkeiten, der soll uns wohl anregen, kritisch zu prüfen. Hält unser heutiger Umgang mit Tieren eigentlich einer ethischen Prüfung stand? Ist das gerechtfertigt, was wir da tun?
Und gegen die reine Artzugehörigkeit als moralische Trennlinie ernst nehmen. Wie könnten denn zukünftige Generationen wohl auf unsere heutige, diese ja wirklich allgegenwärtige Tiernutzung blicken? Und nach welchen Maßstäben könnten sie unser Handeln dann vielleicht beurteilen?